Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im Matthäusevangelium im 4. Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte steht, weil sie am heutigen Sonntag gelesen wird, eben an diesem ganz markanten Ort im Kirchenjahr am Beginn der Passionszeit. Und wenn Passionszeit bedeutet, dass wir sozusagen diesen Weg Jesu mitgehen, dass wir diesen Weg Jesu nach Jerusalem hinauf bedenken, diesen Weg vom geliebten und beliebten Prediger zum gekreuzigten Messias, dann ist es kein Zufall, dass diese Geschichte am Anfang steht. Denn in dieser Geschichte werden Weichen gestellt. In dieser Geschichte entscheidet sich Grundlegendes darüber, wie es mit Jesus von Nazareth weitergeht. Wir denken ja nicht wirklich viel darüber nach, wie dieser Weg zustande gekommen ist, und vieles entzieht sich ja auch unserem Wissen. Wir wissen vieles nicht. Ich fürchte, ich bin's, aber ich weiß nicht warum. Wir wissen ja vieles nicht, wie diese Berufung Jesu zustande gekommen ist. Wir kennen ja sozusagen die Geburtsgeschichte, dann gibt es so ein kleines Bing mit 12 Jahren und dann lange wieder gar nichts. Ja? Wir wissen nicht genau, wie es gekommen ist, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, aber eines möchte ich schon festhalten: Selbstverständlich war es in keiner Weise, dass er diesen Weg gegangen ist. Und deswegen möchte ich in einem ersten Schritt überlegen, wie es dazu gekommen ist. Die Versuchungsgeschichte, die Versuchungsgeschichte Jesu ist nämlich zunächst einmal eine Suchgeschichte Jesu. Denn der Mensch Jesus von Nazareth sucht seinen Weg. Er sucht seine Berufung. Wir stellen uns das ja manchmal so vor, als wäre Jesus als Gottessohn direkt vom Himmel gekommen, ausgestattet mit allem, was ihn zum Christus machen würde. Aber ganz so dürfte es ja doch nicht gewesen sein. Wir wissen, es gibt alte Legenden, aber die sind nicht umsonst apokryphe Legenden, wo dieser Gottessohn seine Macht sozusagen schon als Kind ausübt, weil er aus dem Dreck in der Latsche Vögel formt, sie auf die Straße setzt und dann macht und dann flattern die Vögel davon. So hat man sich's dann vorgestellt. Es muss ja irgendetwas ganz Außergewöhnliches mit diesem Jesus gewesen sein. Aber diese Vorstellung, dass Jesus von Anfang an fix und fertig als Gottes Sohn auf die Welt kommt, ist falsch, weil sie in einem zentralen Punkt der Menschwerdung Gottes widerspricht. Denn diese Menschwerdung ist nicht einfach Verstellung und Theater, sie ist real, sie ist wirklich. Er hielt nicht an seiner Gottheit fest, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und bei seiner Erscheinung als Mensch erfunden, sagt Paulus. Wir können das ganz real sehen. Aufgabe, Weggabe, um der Hingabe willen. Er wächst nicht heran wie ein Computerprogramm, wo man dann nur auf Enter drückt und dann läuft alles von selber ab. Er wächst nicht heran mit dem göttlichen Plan schon vorinstalliert. Ich weiß, das ist schwer zu begreifen und das ist auch nicht unbedingt unser Problem. Ja? Wir wollen einfach einmal fragen, wie ist das gewesen? Für unsere Geschichte ist es nämlich tatsächlich von Bedeutung, dass Jesus nicht einfach, und das darf man jetzt nicht missverstehen, ja, nicht einfach Gottes Sohn ist, sondern dass er zum Gottes Sohn wird. Und an dieser Stelle markiert diese Versuchungsgeschichte einen ganz entscheidenden Punkt. Wir haben gesagt, die Versuchungsgeschichte ist zunächst eine Suchgeschichte Jesu. Der Mensch Jesus von Nazareth sucht seinen Weg. Er sucht seine Berufung. Er ist herangewachsen als Sohn eines Zimmermanns in einer bewegten, auch religiös bewegten Zeit. Da gab es diejenigen, die den Tempel, den Kult, die Priester in den Mittelpunkt der Frömmigkeit gestellt haben. Und dann gab es die religiöse Widerstandsbewegung gegen die Römer, die sich am historischen Vorbild der Makkabäer, der Freiheitskämpfer, orientiert hat. Es gab diejenigen, die sich an das Gesetz hielten und versuchten, dieses Gesetz für den Alltag tauglich zu machen, indem sie die vielen Fragen diskutierten und entschieden, die mit einem Gesetz eben verbunden sind. Und es gab diejenigen, die das alles für falsch oder zu wenig radikal hielten und die sich in den Hügeln des Toten Meeres absonderten und eine eigene Gemeinschaft bildeten. Und es gab die prophetische Gestalt des Wüstenpredigers Johannes, der zur Umkehr aufrief. Und inmitten dieser religiös bewegten Zeit, inmitten dieses Spektrums von Überlegungen, wie man Gott am besten dienen kann, fragt der Mensch aus Nazareth danach, wie man und wie er leben soll vor Gott. Und in ihm reifen nicht nur Gedanken, in ihm reift eine Lebensweise, die Gott als ganz nah empfindet. Eine Frömmigkeit, in der er Gott als den Vater sieht. Und ich stelle mir das so vor, dass in ihm etwas heranreift, das ihn drängt, davon zu reden. Aber wer ist er? Er ist kein Rabbi. Er ist bei keinem Rabbi in die Schule gegangen. Er ist kein Priester. Er hat keine Autorität, die ihm ein Amt oder eine Stellung verleihen würde. Wäre es für ihn nicht doch klüger, sich an das Sprichwort zu halten, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Der Mensch, Jesus von Nazareth, sucht seinen Weg. Er sucht seine Berufung. Er hört Johannes, er hört den Ruf zur Umkehr und er lässt sich taufen. Er hört die Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Er erfährt das Geschenk der Zuwendung Gottes. Der, den er als Vater empfunden hat, der sagt zu ihm, du bist mein Sohn. Ich stelle mir das so vor, dass sich damit für Jesus eine ganz neue Perspektive eröffnet, beglückend und erschreckend zugleich. Eine Perspektive, die in irgendeiner Form Klärung braucht. Jetzt ist auf einmal so viel da, was heißt das für mich? Wie soll es weitergehen? Was ist mein Weg? Und in dieser Situation führt ihn, heißt es in unserem Wort, der Geist in die Wüste. Dorthin, wo nichts mehr ablenkt, dorthin, wo nichts mehr ist, außer er und Gott. Die Wüste ist der Ort, wo du nicht mehr ausweichen kannst, nicht mehr in Aktivitäten fliehen. In der Wüste musst du standhalten. In der Wüste begegnest du auch dem Dunklen in dir. In der Wüste bist du ganz da. Und dann fastet er auch noch. Auch diese Ablenkung ist weg, sich um Essen und Trinken zu kümmern. Alles ist reduziert auf das nackte Dasein. In der Wüste ist nichts mehr außer ihm und Gott. Und doch ist da noch einer, der Versucher. Ich finde dieses Wort interessant, weil darin immer noch die Suche steckt, aber der Versucher ist derjenige, der die Suche aufnimmt und ernst nimmt, der sie aber ablenkt, der sie verbiegt, der sie auf ein anderes Geleise setzen möchte. Man kann fragen, ob es überhaupt viele Menschen gibt, die Versuchungen erleben in diesem Sinn. Denn Versuchung setzt voraus, dass jemand überhaupt sucht. Wie viele Menschen gibt es, die ernsthaft suchen? Die Versuchung Jesu hat einen eigenen Charakter, weil seine Berufung einen eigenen Charakter hat. Und doch sind diese Versuchungen alle miteinander zugleich elementar. Ich denke, was sich Jesus in der Wüste eröffnet hat, das war seine einzigartige Beziehung zu Gott. Ihm öffnet er sich mit dem Ganzen, was er ist und wer er ist. Das, was er will, ist, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Und aus dieser einzigartigen Beziehung und Verbindung zu ihm heraus will er leben. Als Gottes Licht auf Erden. Als Sohn dieses Gottes auf Erden. Und genau an diesem Punkt, wird er versucht. Der Versucher zielt auf diesen einzigen Punkt, nämlich seine Verbindung zum Vater. Und er sagt, bist du wirklich der Sohn? Genau das sagt er immer wieder. Bist du wirklich der Sohn? Und ist Gott wirklich dein Vater? Dann hast du Teil an seiner Macht und dann ist es nur legitim, dass du diese Macht auch für dich nutzt. Gott kann doch bitte um Himmels Willen nichts dagegen haben, dass du deinen Hunger stillst. Dass du aus diesen Steinen Brot machst, er wird es dir gewähren. Warum denn auch nicht? Jeder Vater würde das für seinen Sohn tun. Aber Sohn zu sein, ist nicht in erster Linie Privileg. Es ist eine Berufung. Wir erleben das ja auch im ganz alltäglichen Leben oft genug, wie ist das mit Kindern hochgestellter Persönlichkeiten? Dort ist die Versuchung so groß, diese Stellung als Sohn oder Tochter zuerst einmal und zumeist als Privileg zu sehen und auch entsprechend zu nutzen. Ich kann mich aufführen, wie ich will, der Papa wird schon richten. Ich kann mir vieles leisten, materiell und im Verhalten, denn ich bin der Sohn, ich bin die Tochter. Das ist die Versuchung, aus der Sendung eine Stellung zu machen. Die Sendung für mich selbst zu nutzen und aus ihr Privilegien abzuleiten für mich selber. Den Blick von Gott weg auf mich und meine Bedürfnisse zu richten. Machtmissbrauch findet dort statt, wo man die Macht, die einem für andere anvertraut wird, für sich selber nutzt. Deswegen ist diese erste Versuchung keineswegs harmlos. Sie erscheint harmlos, lächerlich. Aber es ist der erste kleine Schritt auf die Seite. Die erste kleine Verschiebung des Fokus weg vom Vater hin zu mir und meinen Bedürfnissen. Und wir können natürlich auch für uns selber fragen. Wir sollen ja auch etwas lernen aus dem, was Jesus begegnet ist für uns. Was ist denn die Gabe, die uns gegeben ist, wenn wir Töchter und Söhne Gottes sind? Ist es ein Privileg, das uns gehört? Ein Vorrecht, das wir haben vor allen anderen? Ist dieses Privileg, Söhne und Töchter Gottes zu sein, eines, das wir in Anspruch nehmen können, um jede Schwierigkeit von ihm lösen zu lassen, jeden Fehler von ihm bereinigen zu lassen, jede Krise abzufedern, uns in unserer Frömmigkeit eine Kuschelexistenz einzurichten? Oder ist diese Gabe eigentlich eine Aufgabe, eine Berufung? Der Versucher, sage ich, möchte, wenn er schon nicht verhindern kann, dass wir dieses unglaubliche Geschenk erkennen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wenn er das schon nicht verhindern kann, dann kann er das Ganze doch so machen, dass er ihm einen falschen Drive mitgibt, einen falschen Spin. Eines ist der Versucher ja nicht. Dumm ist er nicht. Er weiß sehr wohl, dass man Menschen, die sich für Gott geöffnet haben, nicht mit einer glatten Lüge kommen kann. Aber womit man es versuchen kann, das ist eine Halbwahrheit. Zwar ist im Endeffekt eine Halbwahrheit immer eine ganze Lüge, aber sie schaut eigentlich nicht so aus. Sie hat eine Logik, die verständlich ist. Das war in Genesis 3 so und das ist in Matthäus 4 so. Deswegen fängt er nicht mit einer Lüge an, sondern mit einer Bestätigung scheinbar. Bist du Gottes Sohn? Du bist doch Gottes Sohn. Es geht ja nur um eine Nachfrage, nur damit ich ganz sicher bin. Ich möchte es ja eigentlich nur wissen, du bist doch Gottes Sohn. Und nebenbei, was wäre das für eine tolle Sache, wenn das alle anderen auch sehen könnten, dass du Gottes Sohn bist. Sei mir nicht böse, das ist ja fantastisch, ja, wenn du da runterspringst und die sehen, dass du springst und gehalten wirst, alle anderen erkennen das dann auch. Ja, wunderbare Sache. Sie merken, ein Drive ist drinnen, der wegführt. Thomas Weißenborn, der am Marburger Bibelseminar unterrichtet, hat in einem etwas anderen Zusammenhang einmal davon gesprochen, dass es im Westen ein Christentum gäbe, das enge Berührungen zur Konsumreligion aufweise. In dieser Form des Christentums stehe der Siegescharakter des Glaubens im Mittelpunkt und die Wunder, das Außergewöhnliche und die Heilung. Dinge, bei denen es recht besehen um die privilegierte Seite des Christentums geht. Und auch hier geht es dann keineswegs um etwas Falsches, aber es geht darum, dass das Richtige einen merkwürdigen Drive bekommt, dass Halbwahrheiten akzentuiert werden, dass die Frömmigkeit und das eigene Ich, die eigene Frömmigkeit stark in den Mittelpunkt rücken. Das eigene Ich, das sich spirituell weich betten möchte. Wir stehen am Beginn der Passionszeit und wir wissen, welchen Weg Jesus gegangen ist. Es ist ein Weg des Leidens gewesen, um das Heil für andere zu schaffen. Und wenn wir in den Fußstapfen Jesu gehen, dann werden wir erleben, dass unsere Aufgabe nicht die ist, primär als die von allem Verschonten durch diese Welt zu gehen, sondern seinem Weg zu folgen. Menschen durch die Jahrhunderte haben das gewusst. Einer der großen Begründer der Pädagogik, der Bischof der böhmischen Brüder, Jan Amos Comenius, hat das einmal so geschrieben, und damit möchte ich schließen. Das sind die wahren Christen nicht, die nur ihre eigenen Angelegenheiten fördern und sich um ihren Nächsten gar nicht kümmern, die sich von denen, auf welchen die Hand Gottes lastet, abwenden und die nur für ihr eigenes Nest besorgt sind, die anderen aber in Wind und Wetter stehen lassen. Hier aber, sagt er von seiner Gemeinde, habe ich es anders gefunden. Wenn einer litt, da freuten sich die anderen nicht darüber und schwelgten nicht. Wenn andere hungerten, sie schliefen nicht. Wenn einer von ihnen einen harten Kampf zu kämpfen hatte und trugen alles miteinander, so dass es eine wahre Lust war, sie anzusehen. Darum suchten sie einander in Gefälligkeiten und guten Sitten zu überbieten und mit den Gaben, die ein jeder empfangen hat, zu dienen. Wer einen guten Rat zu geben hat, gibt einen Rat. Wer Kenntnisse besitzt, teilt sie den anderen mit. Wer Körperkraft erhalten hat, tritt für den Schwachen ein. Wer Macht hat, macht von ihr zum Wohle der anderen Gebrauch. Zitat Ende. Wir stehen am Anfang der Passionszeit und wir orientieren uns am Weg Jesu. Denn als Christen, als Töchter und Söhne Gottes, ist das der Weg, der uns gewiesen ist.